Unser Text für heute ist im Matthäusevangelium, im ersten Buch des Neuen Testaments zu finden, am Anfang von Kapitel 5, und der Text ist Vers 4. Ich lese die ersten zwei Verse und dann den Predigttext. Hört nun auf Gottes Wort. Als er aber, das ist Jesus, die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Soweit das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und offene Augen schenkst, zu hören, zu verstehen, zu sehen, wer dieser Herr Jesus Christus ist. Rede, o Herr, denn deine Knechte hören. Amen. Vergangener Mittwoch war der Geburtstag von meinem Vater. Er wäre dieses Jahr 67 Jahre alt geworden, aber ich habe ihn das letzte Mal vor etwas über 22 Jahren gesehen, als er auf dem Hospizbett in unserem Haus im US-Bundesstaat West Virginia tot lag, an einem bösartigen Melanom. Ich war knapp 20 Jahre alt, war am Anfang meines zweiten Studienjahres an der Uni. Und ich war in meiner Uni-Zeit schon zu der Zeit sehr aktiv in einer christlichen Studentengruppe, die von einem Pastor namens Dustin geleitet war. Und Dustin war bereits zu der Zeit eine sehr wichtige Figur in meinem Leben geworden, aber über die darauf folgenden Jahre wurde er wirklich fast zu einem zweiten Vater für mich. Im Herbst 2006, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, hatte Dustin einen Fahrradunfall. Stoß mit dem Kopf am Straßenrand, lag 4 Monate lang in einem Koma und dann starb er an einer Komplikation seiner Verletzung. Vor 3 Jahren war ich mit meiner Familie in den USA auf Heimataufenthalt, als mein Cousin, mit dem ich als Kind jeden Tag gespielt hatte, ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Alkoholkonsum war so extrem geworden, dass er seine Leber und Nieren mit 36 Jahren komplett kaputt gemacht hatte. Über einige Monate begleitete ich ihn sowie seine Mutter, meine Tante, bei mehreren Krankenhausaufenthalten. Letzten Endes wurde er in einem stationären Hospiz aufgenommen, wo er dann Sommer 2023 starb. Wenige Monate später, als wir wieder in München waren, erlitt auch meine Tante, seine Mutter, einen heftigen Schlaganfall. Und auch sie verstarb. Sie, die für mich wie eine zweite Mutter während meiner Uni-Zeit gewesen war. Das alles erkläre ich nicht, um nach Mitleid oder Beileid zu haschen, sondern ich möchte vielmehr, dass wir unsere Karten auf den Tisch legen. Ich weiß ganz genau, dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, die noch viel schlimmere Verluste als ich erlitten haben. Ich möchte, dass wir zusammen ehrlich sind mit uns selbst und mit Jesus. An diesen Nachmittagen wollen wir zu Jesu Füßen sitzen und hören, was er über sich selbst und seine Absichten für uns und die Welt zu sagen hat. Und er spricht im Rahmen dieser Rede eine Reihe von sogenannten Seligpreisungen, wo er erklärt, wer es wirklich gut im Leben hat, wer echtes Lebensglück findet, der ist glückselig. Und bei manchen von seinen Aussagen brauchen wir ein bisschen Hilfe, um zu verstehen, wen er meint und was er solchen Menschen verspricht. Aber bei anderen ist es schon klar, wen er meint und was er meint. Und dennoch fragen wir uns, wie kann er das denn sagen? Kann er das wirklich so meinen? Kann er das wirklich versprechen, was er verspricht? Können wir ihm glauben, wenn er sowas sagt? Und diese Aussage, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, das ist eine solche Aussage. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, ist es wichtig, dass wir begreifen, Jesus erklärt hier kein allgemeingültiges geistliches Prinzip über die Trauer. So in etwa Trauer macht glücklich. Das meint er nicht. Er spricht vielmehr davon, was es bedeutet, dass er, Jesus von Nazareth, da ist. Und die Frage, die er beantwortet, ist, für wen sind es gute Nachrichten, dass Jesus das machen will, was er als Auftrag von Gott bekommen hat? Und die Antwort hier ist, für die Trauernden. Schon gut, sind wir aber nicht alle Trauernde? Beschreibt das nicht einfach jeden Menschen irgendwann in seinem Leben? Denkt nur kurz darüber nach, wie viele verschiedene Ursachen die Trauer haben kann. Was es bedeutet, einen Elternteil, einen Ehepartner, einen Freund, eine Freundin, ein Kind zu verlieren. Durch den Tod, aber es geht nicht nur um Todesfälle. Man trauert auch, wenn man erleben muss, wie eine Beziehung endet oder scheitert oder zerbrochen wird. Man erlebt das beim Umzug, wenn du weg von einem Ort ziehen musst, den du kennst, oder wenn jemand, den du liebst, oder gern hast, von dir wegziehen muss. Man erlebt es auch, wenn eine Einrichtung sich verändert. Eine Einrichtung, die du vielleicht sehr schätzt, eine Schule, die du besucht hast, ein Verein, von dem du Mitglied warst, sogar eine Stadt, ein Land, deine Heimat. Es verändert sich und du merkst, es ist nicht mehr wie früher, da ist etwas verloren gegangen. Jeder wird sowas erleben, irgendwann. Aber das bedeutet nicht, dass alle Trauernde sind. Vielleicht seid ihr Menschen begegnet, die einfach nicht trauern wollen. Manche wollen einfach nichts Trauriges wahrhaben. Sie verschließen die Augen lieber vor der Realität selbst, als mit ihrem Verlust oder ihrer Enttäuschung wirklich konfrontiert zu werden. Manche fliehen vor der Trauer. Das hat mein Cousin gemacht. Er hat einen geliebten Freund an einer Überdosis an Drogen verloren und er hat geflüchtet in den Alkoholismus. Gerade bei ihm merkt man auf Dauer, so verständlich es ist, dass wir nicht trauern wollen. Denn keiner möchte trauern. Es fühlt sich einfach furchtbar an. Aber auf Dauer funktioniert diese Flucht einfach nicht mehr. So sagt Jesus, es ist gut für dich, wenn du dich auf die Trauer einlässt. Warum? Warum müssen wir trauern, wenn wir glückselig sein, echtes Glück finden wollen? Es ist, ihr Lieben, mitten in der Trauer, wo wir die Welt ins Gesicht schauen, wie sie wirklich ist. In dieser Welt finden wir niemanden und nichts, was nicht verloren werden kann. Kein Mensch lebt unendlich. Keine Beziehung ist endlos. Keine Lebensumstände bleiben immer unverändert glücklich. Aber es wird noch schlimmer. Wir merken, dass die Welt so ist, nicht zuletzt, weil wir Menschen so sind, wie wir sind. Wie oft müssen wir uns fragen nach einem Verlust in unserer Trauer? Hätte ich es nicht anders machen können? Hätte ich nicht mehr machen können? Wie oft haben wir das Gefühl, nach einer gescheiterten Beziehung versagt zu haben? Und manchmal muss man sagen, manchmal sind diese Gefühle einfach falsch und realitätsfremd. Aber öfter, als wir es vielleicht gern zugeben, hat dieser ganz unbequeme Gedanke wirklich etwas auf sich. Wer trauert, erkennt, dass die Welt eigentlich nicht so sein dürfte, wie sie ist, und dass er selbst nicht so sein dürfte, wie er ist. Aber diese Erkenntnis kann nicht das letzte Wort zum Thema sein. Die Trauernden haben Glück, sagt Jesus, aber nicht, weil sie trauern. Nein, die Trauernden sind glücklich zu preisen. Warum? Weil sie getröstet werden sollen. Das klingt doch super, oder? Wer wünscht sich sowas nicht? Doch genauso wie es Menschen gibt, die nicht trauern wollen, gibt es auch solche, die sich nicht wollen trösten lassen. Du kennst vielleicht solche Figuren aus Büchern und Filmen, die sind fast eine Klischee. Die trauernden Eltern, die das Schlafzimmer vom verstorbenen Kind über Jahrzehnte hinweg genauso eingerichtet halten, wie es war, als das Kind noch lebte. Oder die alte Frau, deren Verlobter vor der geplanten Hochzeit damals vor vielen Jahren gestorben ist oder sie verlassen hat. Und diese alte Dame bleibt einfach immer zu Hause und trägt jeden Tag ihr Brautkleid rum. Kennt das vielleicht, aber es gibt im echten Leben durchaus auch weniger dramatische Fälle, weniger verrückte Fälle. Menschen, die jemanden oder etwas verloren haben, wo dieser Verlust quasi alles in ihrem Leben bestimmen darf. Es gibt solche, die jedes Mal, wenn sie einen neuen Menschen kennenlernen, emotional nehmen sie Abstand, weil sie sich einmal zu oft von einem Geliebten verabschieden mussten. Es gibt solche, bei denen die Ursache von ihrer Trauer sie irgendwie auszeichnet. Diese Trauer macht sie interessant. Und für sie würde es bedeuten, wenn sie sich trösten lassen würden, dass sie irgendwie die eigene Identität verlieren würden. Auch das kann man doch nachvollziehen. Oder wenigstens muss man mit einer verwandten Frage ringen. Was heißt es, getröstet zu werden? Und kann das geschehen, ohne dass man irgendwie gleich die Menschen vergisst oder abwertet, die man verloren hat? Kann ich wirklich getröstet werden, ohne so zu tun, als ob ich diese Person nicht mehr vermisse, dass er oder sie nicht wirklich so wichtig für mich war, wie ich behaupte? Kann man getröstet werden, ohne zu leugnen, dass der Verlust echt ist? Kann ich getröstet werden, ohne mich selbst irgendwie zu rechtfertigen? Da irgendwie eindeutig zu behaupten, nein, ich war nicht schuld an dieser zerbrochenen Beziehung. Nein, es gab wirklich nichts mehr, was ich für meinen Cousin hätte machen können. Doch Jesus kündigt ganz klar an, es kommt Trost für die Trauernden. Ihr braucht Trost. Es ist richtig und gut und glückselig, getröstet zu werden. Und ich bringe diesen Trost für alle, die ihn wirklich bekommen wollen. Wie kann er das sagen? Was könnte einen Menschen glaubwürdig machen, der sowas verspricht? Wie kann dieser Jesus sich zum Tröster aller Trauernden aufschwingen? Wer schon einmal wirklich getrauert hat, hat bestimmt mal erlebt, wie irgendeine ganz wohlmeinende Person so einen Spruch rausgehauen hat wie, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Kennt ihr das? Und ich vermute mal, wenn du das gehört hast, dann ging deine Reaktion, auch wenn nur innerlich, in eine von zwei Richtungen. Entweder hast du gefragt, ja, was weißt du denn bitteschön über meine Wunden? Oder woher willst du denn bitteschön wissen, dass es wieder gut werden kann? Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Aber was weiß Jesus denn über deine Trauer? Was weiß er über die Trauer überhaupt? Schauen wir mal einen Moment lang auf seinen Lebenslauf. Sein Verwandter, der Prophet Johannes der Täufer, der ihn getauft und der Welt als ihren Retter vorgestellt hatte. Er würde ermordet werden, weil er einem korrupten König die Wahrheit sprechen würde. Völlig zu Unrecht. Jesus alte Freunde und seine Bekannten und seine Verwandten sogar aus seiner Heimatstadt Nazareth, als er einmal nach Hause kam und predigte, würden sie ihn ganz persönlich und eindeutig ablehnen. Sogar haben sie versucht, ihn umzubringen. Egal, was Jesus an Wundern tat, egal, wie großartig er predigte und lehrte, würde Jerusalem nichts davon wissen wollen. Jerusalem, die Stadt, wo er eigentlich als König hätte thronen müssen, wo der Tempel des einen wahren Gottes, seines Gottes stand. Diese Stadt wollte nichts von ihm wissen. Und zum Schluss würde er gerade deswegen den elendsten Tod sterben. Und durch diese Hinrichtung würde sein Volk, ihr Gott, gleichzeitig endgültig verwerfen. Und Jesus wusste das im Vorfeld und er wusste auch sehr wohl, welche Folgen diese Ablehnung Gottes haben würden für sein geliebtes Volk. Nämlich die Zerstörung seiner Heimat durch die Römer. Ihr lieben, Jesus war ein Trauernder. er weiß ganz genau, wovon er redet. Welchen Trost bietet er denn? Wie kann er bitte schön behaupten, dass alles wieder gut werden kann? Das hat Jesus, als er diese Worte gesprochen hat, selbst, wie wir einfach glauben müssen, weil es in Gottes Wort stand und Gottes versprochen hatte. Und er würde dann ganz persönlich erleben, wie Gott dieses Versprechen einlösen würde. Am dritten Tag nach seinem elenden Tod nämlich, wurde Jesus wieder lebendig. Für ihn war dann sofort die Zeit von Verlust und Abschied und Trauer endgültig vorbei. Und er versammelte dann seine Freunde, seine Jünger wieder zu sich und er erklärte ihnen, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden war und dass er nun den Trost, den er von Gott bekommen hatte, Menschen aus aller Welt weitergeben würde. Darüber schreibt Paulus, sein Apostel, am Anfang vom 2. Korintherbrief in der Textlesung von heute. Ihr Lieben, Jesus lebt heute noch und alles liegt in seiner Macht. Das heißt, er kann alles wieder gut machen. Und Jesus, schon bevor das alles geschehen ist, nennt die Trauernden glücklich, glückselig, weil er alle, die ihm glauben, auch trösten will. Er kann das und er will das. Gleichzeitig müssen wir zugeben, wir stehen hier bei dieser Verheißung vor einem Geheimnis. Auf der einen Seite ist klar, dass die Welt nicht in Ordnung ist und dass die Dinge, über die wir trauern, echte Verluste sind. Das bestreitet der Jesus nicht. Selbst Jesus, als er auferstanden war, trug immer noch die Narben von seiner Kreuzigung. Doch irgendwie ist das, was Jesus verspricht, echter Trost, echte Heilung, auch wenn nichts vergessen wird. Was er jetzt lebt, was uns noch erwartet, ist unendlich viel größer als der Schmerz der Trauer. Aber wir können uns das hier und heute gar nicht vorstellen. Wir können ihm nur glauben. Oder eben nicht. Ihr Lieben, Jesus lädt uns ein zu einem Leben, in dem wir keine Angst mehr vor der Trauer haben müssen. Egal wie viel es schmerzt. Weil wir den Tröster kennen, der eines Tages alle Tränen von allen Augen abwischen wird, die auf ihn hoffen. Ihm sei die Ehre auf ewig. Amen.